Und ich freue mich sehr, unseren nächsten Vortragenden hier begrüßen zu dürfen, Dr. Thomas Stuhlnig, Vorstand der dritten medizinischen Abteilung in der Klinik Hitzing, ein Lipidologe und ausgewiesener Stoffwechselexperte. Und er wird uns gleich durch zwei Themenkomplexe führen, die aber eng miteinander zusammenhängen, die Physiologie des Lipoproteinstoffwechsels und dann im Speziellen einen Vortrag über Hypertriglyceridämie. Wir freuen uns schon sehr darauf. Dankeschön.
Ja, danke für die nette Einführung. Genau, es wird nicht ganz so trocken, wie der Titel jetzt vermuten lässt, aber ich möchte Ihnen ein paar Grundlagen geben für das, was wir eigentlich dann den ganzen Abend weiter diskutieren und einfach vielleicht, was Sie nicht mehr ganz aus Ihrem Medizinstudium noch so parat haben. Und der Lipidtransport, also der Lipidstoffwechsel beginnt eigentlich im Magen-Darm-Trakt, wenn Sie also Fett gegessen haben, müssen Sie die Fette schon aufnehmen. Und dazu müssen sie natürlich durch Lipasen einmal gespalten werden in die Fettsäuren und das Cholesterin, ist ja auch ein freies Cholesterin. Und in der Darmzelle gibt es das mikrosomale Transferprotein und das ApoB48, das sozusagen die Grundlage für die sogenannten Chylomikronen bieten. Also die Fette, diese Chylomikronen kommen in die Lymphe, wie Sie wissen, und nicht direkt ins Blut, und das ist der Grund, warum aufgenommene Fette die Leber umgehen. Das ist auch wichtig, weil hier ist dieser Angriffspunkt, dieser NPC1L1-Transporter, das ist der Angriffspunkt von dem Ezetimib, das Sie ja als Lipidsenker kennen. Nun, alle Lipoproteine haben eine ähnliche Struktur, nur mal zur Wiederholung, wir haben also einen lipophilen Kern, da sind also rein lipophile Stoffe drinnen, das sind im Wesentlichen Triglyceride und Cholesterinester, und dann haben wir eine sogenannte amphipathische Oberfläche, also ein Detergens sozusagen, und diese lösungsvermittelnde Oberfläche, das sind in erster Linie Phospholipide, aber auch freies Cholesterin, das hat eine kleine hydrophile Hydroxylgruppe, und das, was Sie hier grün sehen, das sind die sogenannten Apolipoproteine, die steuern, wohin das Partikel kommt und wie es abgebaut wird. So schaut im Prinzip jedes Lipoprotein aus, und aber insgesamt gibt es dann doch große Unterschiede. Und hier ist so eine, die Chylomikrone, die lassen wir da mal weg, die werden noch weiter auf der linken Seite, sind ganz große Partikel, die machen also eine große Trübung und ebenso wie in der Milch. Und die Chyle schaut ja aus, also diese Lymphe aus dem Abdominalbereich schaut ja aus wie eine Milch, weil die Partikel so groß sind. Dann die VLL, das kommt aus der Leber, da sehen Sie schon, das ist das größte dieser endogenen Partikel, und das geht hinunter bis zum HDL, das dann sehr klein ist. Das HDL lassen wir mal weg, weil das ist ein besonderes Partikel, aber Sie sehen, mit der reduzierten Partikelgröße nimmt der Triglyceridanteil immer weiter ab, ja, weil die Triglyceride aus den Partikeln rausgelöst werden. Das Cholesterin bleibt zum Großteil drinnen und das wird dann über eine rezeptormedierte Endozytose aufgenommen, da wird das ganze Partikel aufgenommen. Wichtig ist, was Sie hier noch sehen, da haben wir auch das Lipoprotein A, da werden wir einen eigenen Vortrag hören, das ist sozusagen ein LDL mit einem zusätzlichen Apolipoprotein, das hier immer mehr, das hier große Probleme machen kann. Und hier beim LDL sehen Sie, hier möchte ich noch darauf hinweisen, haben Sie einen Cholesterinanteil schon von 50%, der Rest ist hauptsächlich Protein und nur noch ein ganz kleiner Triglyceridanteil. Gut, das heißt, das ist der exogene Anteil jetzt, also das sind die Lipide, die von außen kommen, über die Chyle ins Blut, und dann werden eben die Chylomikronen abgebaut bis zu den Restpartikeln, die Remnants. Und hier beim Abbau der Chylomikronen haben wir das wichtige Enzym Lipoprotein-Lipase, das müssen Sie sich für meinen zweiten Vortrag merken. Die Remnants werden dann über Rezeptoren in die Leber aufgenommen, und na, die Leber, die kann auch nicht nur das Fett speichern, sondern die gibt es wieder ab, und zwar als VLDL-Partikel. Und dann beginnt dieser Kreislauf, also diese Chylomikronen werden innerhalb von 8 Stunden normalerweise abgebaut. Im nüchternen Plasma dürfen Sie keine Chylomikronen haben, sonst wäre immer pathologisch. Die VLDL, das sind jetzt die typischen Träger, wenn Sie hohe Triglyceride feststellen. Und die werden jetzt, da werden jetzt eben die Triglyceride wieder über die Lipoprotein-Lipase abgelöst, also raushydrolysiert, um eben in die wichtigsten Gewebe, die Fettsäuren aufnehmen, das ist das Fettgewebe und die Muskulatur, also jetzt quantitativ ist das das meiste, eben zur Verfügung, diese Fettsäuren für den Energiestoffwechsel und andere Dinge zur Verfügung zu stellen. Und Sie sehen, das LDL ist ein Endprodukt des Stoffwechsels. Das LDL wird zwar auch dazu verwendet von Zellen, dass sie sich mit Cholesterin versorgen, aber jede einzelne Körperzelle hat eine eigene Cholesterinsynthese, kann sich also das Cholesterin selbst machen, je nachdem, ob sie eben LDL jetzt aufnehmen möchte oder nicht. Das heißt, das LDL, das Wichtigste ist, dass das LDL rasch wieder abgezogen wird und quantitativ der größte Anteil ist dabei in der Leber. Das Leber ist also sozusagen dafür zuständig, dass das LDL aus der Zirkulation entfernt wird und diese Geschwindigkeit der Entfernung des LDLs aus der Zirkulation ist maßgeblich, wie hoch der LDL-Cholesterinspiegel im Plasma schließlich ist. Wenn das länger liegen bleibt, dann komme ich schon an unseren vorherigen Vortrag, dann kann es in den subendothelialen Raum hineinkommen, wird oxidiert, Makrophagen, Schaumzellen entstehen und dann haben wir diese ganze Atherogenese, die wir gerade so schön gehört haben. Nun, Unterschiede gibt es, es läuft nicht immer gleich ab, so wie ich es Ihnen gezeigt habe, das ist sozusagen so der übliche Weg. Wir haben einen niedrigen Triglyceridpool in der Leber, das kommt zum Schluss zu relativ großen LDL-Partikeln, weil am Anfang der Triglyceridgehalt niedriger war sozusagen, Sie haben dann wenige große LDL-Partikel. Wenn Sie aber einen großen Triglyceridpool in der Leber haben, sind die VLDL größer, weil Sie mehr Triglyceride haben, aber relativ weniger Cholesterin. Es entstehen zum Schluss sehr kleine LDL-Partikel, weil eben die Triglyceride dann weg sind. Und die sind eben besonders atherogen. Und das finden wir eben typisch so im metabolischen Syndrom. Die Apolipoproteine möchte ich nur ganz kurz streifen, weil Sie sie vielleicht immer wieder hören. A1 ist das typische für das HDL, B100 das typische für das LDL und für Medikamente sehr wichtig ist das C3. Das C3 hemmt die Aufnahme hemmt die Lipoprotein-Lipase-Aktivität und die Aufnahme von Remnants in die Leber. Und da gibt es, wie Sie gleich noch hören wollen, Hemmstoffe. Und genau, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Hier eben dieses ApoC3, das zunehmend durch die medikamentöse Entwicklung an Bedeutung gewinnt und insbesondere eben hier im Stoffwechsel der triglyceridreichen Lipoproteine inklusive der Chylomikronen eine ganz wesentliche Rolle spielt über die Lipoproteinlipase und über die Hemmung der Aufnahme der Restpartikel. Ein anderes, nicht ganz Apolipoprotein, aber ebenfalls sehr wichtig im Lipoproteinstoffwechsel ist das Angiopoietin-like-3, das haben wir schon ganz kurz erwähnt bekommen im Vortrag. Auch das ein Hemmstoff hier vom plasmatischen Stoffwechsel der Lipoproteine und von der Aufnahme durch den LDL-Rezeptor. Auch hier gibt es eben ein Medikament und weiteres in Entwicklung, diesen Pathway zu stoppen. Das HDL ist ein ganz eigenes Partikel und das HDL, das Sie im Blut messen, das ist sozusagen so ein relativ großes Partikel, weil Sie messen ja das HDL-Cholesterin, ja, so wie Sie beim LDL auch das LDL-Cholesterin messen, nicht das ganze Partikel. Aber für Sie zum Verständnis ist es wichtig, dass die eigentliche Funktion des HDLs, nämlich Cholesterin, aus den Makrophagen und anderen peripheren Geweben aufzunehmen, dies findet in einer Fraktion statt, die Sie gar nie im klinischen Labor messen. Das sind nämlich diese Präbeta-HDL, das sind ganz schmale, so diskoide Komplexe sozusagen aus Phospholipiden und ApoA1, die das Cholesterin aufnehmen. Das heißt, das, was Sie messen, hat zwar dann eine gewisse Korrelation mit einer verminderten Atherogenese, mit dem eigentlichen Vorgang hat es aber nichts zu tun und darum sind bisher alle Substanzen, die darauf abgezielt haben, dieses HDL-Cholesterin zu erhöhen, haben nie zeigen können, dass sie auch wirklich die Atherogenese vermindern. Das findet also woanders statt. Ja, Medikamente gibt es viele, da möchte ich jetzt gar nicht so viel darauf eingehen, weil da werden Sie sicher noch einiges hören. Ich möchte Sie nur bitten, immer zu unterscheiden, dass es eine ganze Menge von Medikamenten gibt, die in erster Linie das LDL-Cholesterin senken, und es gibt andere Medikamente, die in erster Linie die Triglyceride senken, und das hören Sie im nächsten Vortrag, und Überschneidungen gibt es da nur ganz wenige. Die Cholesterinbiosynthese haben wir auch schon gesehen, das ist natürlich ganz zentral dann, wenn man eingreifen will in den Lipoproteinstoffwechsel, weil es zum Schluss so ist, dass es in der Leber, die, wie ich Ihnen gesagt habe, für das LDL-Cholesterin wichtig ist, durch das Rausfischen des LDL-Cholesterins, da gibt es einen Cholesterinpool, der sozusagen gemessen wird. Und anhand dieses, wenn der Pool größer oder kleiner ist, wird entsprechend mehr Cholesterin aufgenommen oder produziert oder eben weniger. Und dieser Cholesterinpool ist es, den Sie verändern, wenn Sie zum Beispiel ein Statin geben, ja, damit die endogene Cholesterinsynthese hemmen, oder die Bempedoinsäure macht ja das Gleiche, oder wenn Sie zum Beispiel das Ezetimib geben und es kommt weniger Cholesterin in der Leber an, weil Sie die Aufnahme hören, oder wenn Sie über PCSK9-Hämmer das machen. Zum Schluss wird der Cholesterinpool reguliert und das führt dazu, dass LDL-Rezeptoren auf der Leberoberfläche hinaufreguliert werden, weil die Leber mehr Cholesterin sozusagen aufnehmen will, und das führt dann dazu, dass der Cholesterinspiegel sinkt. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.
Ja, der Thomas hat den ersten Teil seines Vortrags perfekt in der Zeit abgehalten, sodass wir die Möglichkeit haben, ein bis zwei Fragen jetzt gleich zur Physiologie des Lipidstoffwechsels zu stellen. Na gut, dann, Entschuldigung, gibt es eine, super.
Lieber Thomas, vielen Dank für den Vortrag. Kannst du kurz darauf eingehen, wie sehr der Cholesterinspiegel nahrungsabhängig ist? Das ist ja nach wie vor streng verbreitet, dass Leute mindestens 2 Wochen nüchtern sein müssen, bevor sie ins Labor dürfen.
Genau, also das ist die Labordiagnostik natürlich, also man muss sehr unterscheiden zwischen Cholesterin und Triglyceriden, weil Triglyceride, die Sie messen, die finden hauptsächlich in VLDL statt, also das sind hauptsächlich VLDL-Partikel. Cholesterin ist sehr viel, besonders wenn die Triglyceride niedrig sind, praktisch im LDL. Das LDL selber ist kaum nahrungsabhängig, aber die Triglyceride sind es. De facto ist es so, dass der Unterschied nicht so groß ist, außer Sie haben wirklich ein sehr fettreiches Mahl, dass man darüber übergegangen ist, auf den LDL-Spiegel auf jeden Fall zu bestimmen, auch wenn der Patient nicht nüchtern ist. Also Sie müssen das nicht ganz strikt halten. Ja? Sonst die Beeinflussung des Cholesterinspiegels über die Ernährung bei einer reinen LDL-Cholesterinerhöhung ist sehr gering, da bleiben Sie unter 10% bei einem stabilen Gewicht. Also das ist sehr wenig. Das dürfen Sie bei den Triglyceriden, hören Sie es erst im nächsten Vortrag, da ist es nämlich sehr ausgeprägt.
Ich glaube, Dr. Brat hat auch noch eine Frage.
Ich wollte dich ganz direkt fragen, hat das LDL-Partikel eine andere Funktion als einfach Restprodukt, Abfallprodukt zu sein? Gibt es eine spezielle Funktion, dass das LDL-Partikel per se macht?
Es gibt Gewebe, die sehr viel Cholesterin pro Gramm aufnehmen. Also wenn Sie es nicht wissen, in dem menschlichen Körper ist das die Nebennierenrinde, die hat mit Abstand die höchste Cholesterinaufnahme pro Gramm Gewebe. Und die verwenden das LDL-Cholesterin als primäre Cholesterinquelle. Aber man muss sagen, der LDL-Rezeptor ist ein hochaffiner Rezeptor. Und wenn Sie 5 Milligramm pro Deziliter LDL-Cholesterin in Ihrem Plasma haben, dann ist der schon gesättigt. Ja? Also es ist ein hochaffiner Rezeptor. Ja? Drum ist das, weil die Zelle das natürlich steuern will über einen LDL-Rezeptor und da jetzt nicht davon abhängig sein will, ob jetzt ein bisschen mehr oder weniger da draußen herumschwimmt. Also es gibt solche Gewebe. Quantitativ das meiste landet in der Leber und sozusagen um abgezogen zu werden und dann eben über die Galle ausgeschieden zu werden. Ja?
Super, herzlichen Dank.